Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und dein Experte rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. Im heutigen zweiten Teil, in dem Andreas Breitfeld zu Gast ist, sprechen wir über die Themen Gesundheit im Leistungssport, dem Sinn bzw. Potenzial des Fastens für die Leistungsfähigkeit, warum Social Media, Blaulicht und Co. so eine große Anziehungskraft auf uns haben und was Dopamin damit zu tun hat. Und zusätzlich gibt uns Andreas einen Tipp, wie wir unsere Erholungsfähigkeit trainieren können. Mir ist aufgefallen, auch in Fortbildungen, aber auch aus eigener Erfahrung, dass es Sportler gibt, wenn man sich da Beta-Zell-Aktivitäten, Insulinsensibilität, solche Geschichten mal anguckt, dann gibt es nicht wenige, die tatsächlich auf dem Weg Richtung Diabetes sind. Und da frage ich mich natürlich, und nicht nur ich, sondern viele andere auch, das sind ja Hochleistungssportler. Wie kann es dazu kommen, dass die eigentlich, die kerngesund sein müssten und Leistung bringen, solche Werte mit sich führen?
Sagen wir mal so, das ist ja tatsächlich einfach diese generelle alte Fehlannahme, wo wir jetzt zugegebenermaßen mit dieser Biohacking-Bewegung zum ersten Mal schon ein bisschen gegensteuern und wo ich halt jetzt merke, wenn ich inzwischen mit Mannschaftsköchen beispielsweise von Spitzenvereinen oder sowas zufälligerweise zu tun habe, dass das jetzt so langsam mal passiert. Also früher ging es ja wirklich darum, den Athleten so spezifisch leistungsfähig zu bekommen, wie es geht, und nicht zwingenderweise darum, ihn so gesund zu bekommen, wie es geht. Und tatsächlich ist es so, das kennen wir aus dem Pferdereitsport ja auch. Ich kann jetzt ein Rennpferd in einen Zustand versetzen, dass es die nächsten zwei Rennen zu 98% gewinnen wird und danach fällt es halt tot um. Ich hoffe, ich habe bis dato alles getan, damit ich ausreichend Nachwuchs noch züchten lassen kann. Aber letzten Endes ist es ja nicht automatisch so, dass wir Leistung und Gesundheit 1:1 korrelieren. Und natürlich ist es, wenn man jetzt in die Sprintsportarten reingeht oder überall dahin schaut, wo es wirklich um Antritt und Schnelligkeit geht, ist es natürlich klar, wenn ich die Glykogenreserven möglichst spät angreife, aber trotzdem auf Glykogen fahre, habe ich natürlich einen Tacken mehr Spritzigkeit in der Leistung, habe aber auf der anderen Seite tatsächlich eine gute Grundlage dafür geschätzt, dass das Ganze sehr schnell Richtung Prädiabetik geht. Das ist völlig klar. Und wir erinnern uns, ich glaube, der erste war ein dänischer Ruderer seinerzeit, glaube ich, der mit dem Thema mal an die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, Leute, schaut euch das an, ich habe mich jetzt 10 Jahre basierend auf dem, was der Mannschaftsarzt und Pipapo gesagt hat, ernährt. Inzwischen bin ich mit 35 Diabetiker. Insofern, ich würde tatsächlich da ein bisschen versuchen, Fähigkeit, eine gezielt zu einem gewissen Zeitpunkt eine Spitzenleistung körperlicher Natur zu bringen und tatsächlich Gesundheit auch heute noch nicht zu 100% korrelieren. Ich meine, natürlich im Vergleich zu jemandem, der sich nicht bewegt, massiv übergewichtig bei einem sehr niedrigen Muskel und einem sehr hohen Körperfettanteil ist, im Idealfall noch Nikotin und Alkohol in hoher Regelmäßigkeit und in wirklich problematischen Mengen verbraucht, ist natürlich auch ein Spitzensportler, der jetzt seine Ernährung nur auf Leistung und nicht auf Gesundheit optimiert, immer noch besser dran. Also bleibt, müssen wir die Kirche auch im Dorf lassen. Aber tatsächlich ist es so, dass, ich würde mal sagen, so in den letzten 3-4 Jahren beginnt es jetzt verstärkt, dass man einfach wirklich versucht, auch das Thema gesund bleiben, das Thema Verletzungsrisiko minimieren, das Thema oxidativen Stress anders verstehen, auch über die Nahrungsaufnahme. Und oxidativer Stress in der Nahrungsaufnahme hat ja echt viel mit dem Thema Zucker beziehungsweise Glucose zu tun. Also da einfach zu sagen, was kann man machen? Und ich meine, den Siegeszug von den unterschiedlichsten Anbietern von Softwareplattformen für diese CGMs, also diese kontinuierlichen Glukosemonitore, den hast du ja sicher auch mitbekommen. Ich meine, ich bin völlig fasziniert und habe inzwischen auch fast all meine Klienten und Klientinnen auf einem Startup aus Dubai. Die haben so ähnlich wie diesen Aura-Ring, diesen Schlaf- und Bewegungstracker-Ring, den die Biohacker seit gefühlt 5 Jahren so als Familienwappen oder sowas mit sich rumführen, eine Alternative entwickelt und bieten eine Plattform, wo der Blutzuckermonitor und gleichzeitig dieser Ring, den sie auch selbst entwickelt haben, sich treffen. Das heißt, der Blutzuckermonitor stellt fest, dein Blutzucker steigt und empfiehlt dir über die App beziehungsweise über einen Push-Service, der auch auf der Apple Watch beispielsweise funktioniert, es wäre eine gute Idee, dich jetzt in Bewegung zu versetzen. Der Ring quantifiziert, dass du jetzt ausreichend Schritte gemacht hast und sagt dir noch, bevor der Blutzucker wieder sinkt, Bescheid, alles gut gemacht, Camille, jetzt kannst du dich wieder hinsetzen. Das Abendessen hat den Zuckerspike hinter sich gebracht, noch bevor der Zuckerspike überhaupt auf dem Sensor als abgebaut angekommen ist. Und das sind, glaube ich, schon so ein bisschen die Sachen, die letzten Endes jetzt auch im Umgang mit Zuckerwerten für Profisportler und so weiter und so fort eine verstärkte Rolle spielen werden, weil dadurch, dass wir immer mehr Daten erheben können und dadurch, dass immer mehr Trainer, Betreuer, Athleten selbst diese Daten auch auslesen können, wird natürlich auch irgendwann der Punkt kommen, wo der eine oder andere sagt, okay, der Preis, den du dafür die 3 oder 4 Sekunden mehr in der konventionellen Ernährung zahlst, der könnte ein bisschen hoch sein. Und auf der anderen Seite sehen wir es ja auch beispielsweise im Profi-Radsport, wie da jetzt andere, vielleicht noch ein bisschen fringe anmutende Ernährungsformen immer mehr kommen, wo plötzlich eine ketogene Ernährung für den Tour de France Fahrradfahrer eine Rolle spielt, wo die Gabe von exogenen Ketonen sowohl in einer Ketose als auch in einer herkömmlichen Ernährungsform plötzlich als alternative Treibstoffquelle eine Rolle spielt und wo einfach ganz viele Sachen passieren, wo man schon merkt, dass ein verstärktes Verständnis für den Stoffwechsel, für die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Leistung, dass da schon irgendwie so ein bisschen eine Aufbruchsstimmung aufkommt.
Wie ist so deine Erfahrung mit exogenen Ketonen? Das ist ja jetzt eher ein relativ neues Feld, glaube ich, das jetzt aufkommt, oder?
Ja, sagen wir mal so, es kommt ein bisschen drauf an. Also jetzt habe ich das Thema aufgebracht, jetzt bin ich selber schuld, muss ich was sagen. Tatsächlich, ich muss da jetzt ein bisschen ausholen und bitte dafür um Entschuldigung. Tatsächlich ist es so, unsere Verkaufslandschaft hat sich verändert. Früher gab es für alles den Händler und ich bin zum Händler gegangen, habe was gekauft, der hat mich beraten im Idealfall und dann habe ich das da mitgenommen und alles ist gut. In vielen Bereichen sterben jetzt die Händler aus. Irgendwann haben kluge Marketingleute festgestellt, dass Menschen viel mehr auf die Empfehlung von Freunden oder Bekannten hören und etwas weniger auf Werbeanzeigen. Und im Zuge dessen entstand das Phänomen des Multilevel-Marketing. Das ging mit Tupper-Partys los, wo sich die Damen gegenseitig Plastikformen verkauft haben und hat verschiedene andere Bereiche erreicht. Und unter anderem gibt es tatsächlich im deutschsprachigen Bereich genauso wie seit ewiger Zeit in Amerika für exogene Ketone so relativ viel Multilevel-Marketing-Bestrebungen. Da werden ja meistens Himbeerketone, die man zu sich nehmen kann oder auch nicht, die vielleicht was können oder auch nicht von übergewichtigen Hausfrauen an übergewichtige Hausfrauen verkauft mit dem Versprechen, dass sie davon abnehmen und die das am besten machen, fliegt man dann einmal im Jahr nach Las Vegas und dann kommt dann da irgendwie Tony Robbins oder sonst wer vorbei und sagt, ihr seid alle so super. In dem Kontext halte ich exogene Ketone für echt problematisch und ich glaube tatsächlich, dass die Idee, exogene Ketone zu verwenden, während man nicht in der Ketose ist oder auf dem Weg in die Ketose ist oder nicht gerade versucht, sich den Einstieg in eine Fastenperiode zu erleichtern, vielleicht dann ein Experiment ist, dass ich jetzt, wenn ich nicht Spitzensportler bin, nicht unbedingt gehen muss, weil wir einfach noch nicht wissen, was es tatsächlich bedeutet, wenn dauerhaft gleichzeitig Glukose und Ketonkörper über längere Zeit im Körper zur Verfügung stehen. Also da bin ich kein großer Fan davon. Zudem ist es halt einfach auch tatsächlich so, das Zeug ist gerade, wenn man es über Multilevel-Marketing kauft, exorbitant teuer. Und insofern, da gibt es so eine Ecke, da finde ich es tatsächlich schwierig. Ich liebe es, mit exogenen Ketonen meine Klienten, die irgendwie für 2 Wochen oder sowas in eine Fastenperiode gehen wollen, denen den Einstieg ins Fasten zu ermöglichen. Ich finde es unglaublich spannend, was man mit exogenen Ketonen als Profisportler in der Regeneration machen kann. Und wenn du zu mir sagen würdest, ich muss irgendwie einen Mountainbike-Marathon mitfahren oder irgendwie sonst Langstrecken-Fahrradfahren machen und gleichzeitig noch in den Schlussetappen irgendwie ein bisschen Spritzigkeit in den Beinen erhalten, würde ich definitiv drüber nachdenken, ob ich mir nicht in mein Trinkfläschchen ein paar exogene Ketone reintue. Das heißt, ganz oben und als Spezialanwendung finde ich super, so als exogene Ketone für jeden Tag. Ich glaube, man ist da in der Regel bei 5 bis 6 Euro, selbst bei einem billigen Produkt, das wenig kann. Und wenn es toll und teuer sein darf, kann man auch mal 30 bis 40 Euro pro Serving rechnen. Also wer das Geld übrig hat, kann es von mir aus schon machen, aber auf Dauer finde ich es tatsächlich wenig spannend. Allerdings ein Aufruf an die Hörerin und den Hörer. Angeblich gibt es im süddeutschen Bereich 1 oder 2 Fastenkliniken, die helfen ihren Kunden mit Ketoninfusionen ins Fasten rein. Ich habe es noch nicht geschafft, infundierbare Ketone zu sourcen. Sollte das irgendjemand schon mal begegnet sein, bitte sagt gerne Bescheid, wäre ich echt dankbar. Aber grundsätzlich für Mutti und Vati vor dem Fernseher scheinen mir exogene Ketone jetzt keine Wunderwaffe zu sein.
Und du hast mir eine super Überleitung schon mal parat gestellt mit dem Fasten. Da wollte ich jetzt nämlich drauf hinaus. Du hast auch relativ viel in deinem Buch darüber geschrieben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die Sportler, die zu mir kommen und sagen, also ich esse 6 bis 8 Mahlzeiten am Tag, weil ich brauche Energie, ich muss mein Energielevel hochhalten, ich muss ja Leistung bringen. Da sind aber, Gott sei Dank, meiner Meinung nach, relativ viele schon auf dem Trichter, dass die schon mal was von intermittierendem Fasten gehört haben, was ja schon mal ein guter Ansatz ist, wie ich finde. Findest du es für Sportler sinnvoll zu fasten, dauerhaft zu fasten? Oder würdest du sagen, das ist eher eine Sache für die Off-Season, On-Season, vielleicht da in die Richtung?
Also letzteres definitiv. Also man muss auch nochmal zwischen Sportlern und Sportlern unterscheiden. Also der großartige Lutz Graumann, der viele Jahre ja irgendwie der Arzt der Eishockey-Nationalmannschaft war, hat mir irgendwie mal vorgerechnet, was so ein Eishockeyspieler in der Playoff-Season an Energie braucht, damit er nicht nach dem 3. oder 4. Spiel durch den Gullideckel durchrutscht. Wenn man die Energiemengen nicht zuführt, wenn man die Belastungen über den Körper ergehen lassen lässt, geht es sicherlich nicht gut aus. Also das heißt, wenn die Bewegung extrem hoch ist, sollte in der Zeit definitiv sowas nicht passieren. Ich bin ein Riesenfan davon, einfach die metabolische Flexibilität, also sprich die Fähigkeit, mit unterschiedlichen Nahrungsquellen in unterschiedlichen Zeitfenstern gut zurechtzukommen, zu forcieren. In der Regel würde ich das aber tatsächlich in der Off-Season beginnen und da die wilderen Experimente fahren, aber halt das Ganze schon mit dem Ziel, dass je nachdem, welche Sportart wir uns anschauen, angenommen, du bist irgendwie Langstreckenläufer und irgendwie auf Station 4 oder 5 ist Möglichkeit 1, dein Freund mit dem Riegel, den du gut vertragen kannst, noch nicht angekommen, oder Möglichkeit 2, die normalen Riegel sind noch nicht da, weil der Rennveranstalter irgendwie schlechte Arbeit geleistet hat. Soll ja alles schon vorgekommen sein. Wenn du da in der Lage bist, weil du es einfach im Training und in der Off-Saison ausprobiert hast, auch ohne eine externe Kohlenhydratgabe weiter Leistung zu erbringen, ohne dass automatisch irgendwie ein Krisenmodus entsteht, hast du natürlich einen strategischen Vorteil. Wenn du in der Lage bist, ein Überangebot oder ein Unterangebot zu verstoffwechseln, hast du natürlich einen strategischen Vorteil. Wenn du letzten Endes gesagt irgendwie im Geschäftsleben keinen Nervenzusammenbruch entwickelst, weil du jetzt irgendwie dir einen Termin auf die Mittagszeit wie unseren beispielsweise gelegt hast und deswegen jetzt der Gang in die Kantine nicht stattfinden kann und du funktionierst trotzdem, dann scheint es halt wieder dieses alte Paleo-Prinzip, das ja die Biohacker oder zumindest ich als Biohacker immer noch als Erklärmodell für vieles gerne verwenden, einfach die Art und Weise zu sein, wie wir ursprünglich gelebt haben, weil wenn wir die Jäger und Sammler betrachten, auch wenn sie in letzter Zeit meistens von Kamerateams verfolgt werden und sowieso nicht mehr dazu kommen, ursprünglich zu leben, die wussten weder, wann sie was zum Jagen noch wann sie was zum Sammeln finden. Die waren mal 3 Tage unterwegs und es gab wenig und dann kamen sie irgendwo hin und da war wilder Überfluss und dann gab es halt so lange was, bis sie geplatzt sind fast. Also das heißt, letzten Endes wäre es, glaube ich, für uns alle fürchterlich erstrebenswert zu sagen, ich komme mit mehr oder weniger Nahrung in festen Abständen oder in anderen Abständen gut zurecht. Aber klar, wenn du zufälligerweise gerade dein Geld damit verdienst, dass du Möglichkeit 1 möglichst viel Muskelmasse aufbauen sollst oder Möglichkeit 2 möglichst viele Muskeln koordiniert benutzen sollst, bedeutet das bitte nicht, dass du dich jetzt da irgendwie in, ich mache jetzt mal 2 Wochen Fasten während der Saison reinbegebst, wobei es sicherlich, wenn es um Spielsportarten geht, sogar da einen Moment geben könnte, wo das Ganze ganz schön lustig wird, weil durch das Fasten zusätzlich freigesetzte Stresshormon natürlich schon auch zu einer kognitiven Stärke und Klarheit führt, die teilweise schon auch beeindruckend ist und die wahrscheinlich ein bisschen Ausdauer oder Muskelverlust im einen oder anderen Fall auch durchaus wettmachen könnte. Aber das ist jetzt eine wilde Spekulation.
Wie stehst du da dazu, wenn man jetzt Fußball guckt, sage ich mal, Weltmeisterschaften, wenn es auch ein bisschen wärmer ist, die Idee zu fasten? Nehmen wir mal an, ein Spieler, der sagt, das ist eine Art, mit der ich gut klarkomme. Aber dann kriegen die mitten im Spiel Gels zugeworfen, um schnell nochmal die Energie nachzuladen. Ist das eine sinnvolle Sache, wenn es dann mal dazu kommt, dass im Fasten Probleme aufgetaucht sind, mit sowas zu arbeiten im Sport?
Absolut. Käme aber tatsächlich auch beim Fußball wieder ein bisschen auf die Position an, die ein Spieler hat. Wie viel Antritt ist da notwendig? Wie viel Schnellkraft ist da notwendig? Also wenn ich wirklich von der Spritzigkeit lebe, dann möchte ich natürlich bitte die Kohlenhydratreserven bis zum Anstand voll haben, damit ich da nicht irgendwie warten muss, bis das jetzt irgendwie umgesetzt hat. Also das ist ja völlig klar. Nichtsdestotrotz sind das halt auch genau die Kandidaten, wo ich mir dann wünschen würde, dass sie in der Zeit, wo das nicht notwendig ist, so ein bisschen mehr sich mit dem Thema glykämische Last und Blutzucker im Allgemeinen beschäftigen, weil letzten Endes ist ja genau das die Ernährungsform, die dann nach Karriereende sonst auch durchaus zu Problemen führen kann.
Also halten wir fest, eine metabolische bzw. eine Stoffwechselflexibilität ist sehr, sehr erstrebenswert, auch sehr im Sport. Wobei man sagen muss, das heutige Leben oder der heutige Lifestyle, vor allen Dingen in der westlichen Welt, ja eher so pro chronische Entzündung ausgelegt ist, oder?
Absolut, absolut.
Wie würdest du denn einschätzen, weil wir sind jetzt auch gerade Anfang der Fastenzeit im Ramadan und es gibt auch sehr viele also mit Fußball kenne ich mich am besten aus, deshalb kann ich da natürlich am meisten Beispiele nennen. In Liverpool zum Beispiel haben wir den Mo Salah, der für den ja sogar teilweise Spiele verschoben wurden oder später angepfiffen wurden, damit er Fasten brechen kann. Siehst du das Ausüben des Ramadan und Leistungssport, kann man das gut miteinander kombinieren oder würdest du sagen, ja, ist halt eine religiöse Geschichte für die 4 Wochen, mach, aber danach müssen wir wieder ein paar Ressourcen auffüllen?
Also ich finde es grundsätzlich völlig unproblematisch, wenn das Ganze auf so ein beschränktes Zeitfenster wie jetzt 4 Wochen oder sowas stattfindet. Ist mal der erste Teil. Der zweite Teil, ich glaube, ein erfahrener Athlet, der sein Leben lang einen Ramadan praktiziert hat, kennt seinen Körper auch so gut, dass er einfach weiß, wie er sich dann die Körner einteilt. Letzten Endes muss man ja auch sagen, wenn ich jetzt ein Profifußballspieler bin und selbst wenn ich irgendwie den Anpfiff am 18.30 Uhr oder sowas habe, ich muss ja nicht muss ja jetzt nicht den ganzen Tag bis dahin auf dem Ergometer verbringen oder irgendwie Bergsteigen gehen. Letzten Endes reichen uns ja die Kohlenhydratreserven in der Muskulatur beziehungsweise in der Leber sowieso für eine relativ lange Zeit. Und wenn ich jetzt einfach sage, okay, ich will sowohl meinem Glauben als auch meinem Verpflichtungen als Profiathlet gerecht werden, dann sind das vielleicht Tage, wo man überdimensional viel auf der Couch verbringt tagsüber, um einfach diese Glykogenreserven zu schonen. Und dann sollte das ja zumindest für die erste Halbzeit und ein bisschen drüber hinaus auf alle Fälle locker reichen. Also das heißt, das im Gegenteil, ich glaube, dass Dinge wie der Ramadan oder überhaupt wie Fasten, egal mit welchem Glauben verbunden, ja durchaus eine Geschichte sind, die, so wie sie gewachsen sind, schon auch einen Mehrwert für die Gläubigen bieten sollen. Da geht's ja nicht darum, dass man jetzt irgendwie das Sachen inszeniert hat, nur weil man sie inszenieren konnte, sondern es geht ja tatsächlich darum, wenn wir jetzt mal vom Sport wegschauen und einfach nur so Dinge wie länger gesund leben, Autophagie, die Vorstellung, dass wir Zellen, die vielleicht nicht mehr so gut funktionieren und die irgendwie Probleme machen könnten, loswerden und all die Sachen, da ist ja Nahrungsrestriktion, egal ob es jetzt dieses intermittierende Fasten wie im Ramadan ist oder womöglich ein ernsthaftes Heilfasten, wie wir es ja auch kennen, das sind ja alles super gute Ideen, wo man sagen kann, da hast du jetzt eine gute Gelegenheit, insgesamt die Maschine zu optimieren und den Körper weiter nach vorne zu bringen. Klar muss man sagen, es ist 2023, die Welt ist lustig geworden. Teilweise ist natürlich das, was am Abend zum Fastenbrechen auch im Ramadan auf den Tisch gestellt wird, dann natürlich schon auch so, dass ich denke, das könnte man der deutschen Gesellschaft für Ernährung, wir erinnern uns an dem Bild am Anfang, gerne schicken, weil das sieht schon genauso aus und denkst, okay, viel mehr Zucker ging jetzt aber nicht mehr rein. Also das ist natürlich der andere Teil. Das heißt, wäre das Ganze dann noch ein bisschen balancierter, wäre es wahrscheinlich gesundheitlich noch einen Tacken besser. Aber von meiner Seite, ich bin da völlig d'accord und glaube nicht, dass das mit einer Form von Leistungseinbuße oder etwas, wo sich der Verein beklagen könnte, einhergeht.
Vor allen Dingen glaube ich, dass sich die Vereine über die Spieler eher beklagen, die ihren Körper vielleicht noch nicht so gut kennen und in die Fastenzeit reingehen mit einem sehr unflexiblen Stoffwechsel und dann über den Tag sich anstrengen, nichts essen und dann, wenn die Sonne untergegangen ist, dann aber einmal die komplette Palette, weiß ich nicht, Burger King, McDonald's, KFC und was die nicht alles in die Finger kriegen, einfach reinstopfen.
Ja, und man muss ja einfach sagen, ich weiß nicht, ob das Wort als Fachwort durchgeht, aber wenn du einmal nach so einem späten Fastenbrechen komplett, ich nenne es gerne verstoffwechselt, aufgewacht bist. Also sprich, diese Wassereinlagerungen im Körper feststellst, irgendwie merkst du, hast die ganze Nacht nicht gut geschlafen, weil die Menge an Nahrungsbrei, die da durch musste, einfach nicht in der Lage war, irgendwie zum Ziel zu kommen. Und du hast den Eindruck, als wärst du wirklich verklebt und keine Ahnung was gleichzeitig. Das ist natürlich bösartig. Aber das ist ja, glaube ich, auch eher dann so eine Einmal- oder Zweimal-Jugendsünde, wo du dann auch sagst, okay, das war jetzt einfach nicht gut. Und dann, die Anzahl an Athleten, die eine so beschissene Körperwahrnehmung haben, dass ihnen das häufig passiert, ist dann doch überschaubar, um ehrlich zu sein, weil letzten Endes bist du nicht da, wo du hin möchtest, wenn du da ein Problem hast.
Das stimmt, ja. Vor allen Dingen, wie gesagt, in der Jugend ist das noch verbreitet, dass man da eher Probleme hat. Ich glaube, mit dem Alter, mit der Reife und dem Ausüben des Ramadan schon über mehrere Jahre, kommt da so ein bisschen Routine rein und die Erfahrung wächst dann ja auch. Ne? Und die gehen dann nicht so Harakiri, sage ich mal, rein in die Zeit.
Nee, absolut, absolut.
Genau, der vorletzte Punkt, den ich ansprechen möchte, wenn wir bei den Jugendlichen und jungen Sportlern sind, habe ich beobachtet, dass Social Media ein Thema ist, Handy ist ein Thema, Ne? Also diese ganze Blaulichtgeschichte und dieses immer auf dem neuesten Stand sein. Könntest du erklären, woher dieser Drang kommt, dass die Leute grundsätzlich so sehr dahinterher sind, am Handy zu sitzen?
Sagen wir mal so, Dopamin ist halt letzten Endes einfach eins der stärksten Hormone, die wir haben. Und Dopamin ist dafür verantwortlich, was wir wollen. Es ist das Motivationshormon. Es ist, wie heißt der Titel des englischen Buchs so schön? The Molecule of More. Das heißt, es ist ein ganz massiver Antrieb. Und man muss einfach ganz klar sagen, die digitalen Geräte sind heutzutage dediziert so entwickelt, dass sie bei uns immer wieder einen Tacken mehr Dopamin freisetzen. Das heißt, da ist auf der einen Seite das Thema Blaulicht oder helles Licht im Allgemeinen ist ein ganz starker Dopamin auslösender Faktor. Das ist auch grundsätzlich gut, weil das helle Licht am Morgen dafür sorgt, dass wir einen Dopaminschub bekommen und erstmal irgendwie uns auch in die Gänge bewegen und irgendwie schauen, dass wir was tun. Aber das blaue Licht am Abend ist schon mal eine bisschen schlechte Idee, weil es uns die Bildung von Melatonin, also sprich diesem Einschlafhormon, unterdrückt. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist die Algorithmen, die Art und Weise, wie immer wieder durch Botschaften, die aufpoppen, durch die Aufforderung zur Interaktion gearbeitet wird, sind halt einfach wirklich hochgradig dazu geeignet, süchtig zu machen. Und ich glaube, das ist heutzutage nicht nur ein Thema von Kindern und Jugendlichen, sondern es ist eigentlich ein Thema für uns alle, dass wir sehr schnell, sehr leicht da in einen Sog reinkommen, dass man jetzt noch kurz irgendwie mal schnell auf Instagram schauen wollte, was der Sohn so macht, und 1,5 Stunden später stellst du fest, jetzt bin ich immer noch damit beschäftigt, da irgendwie zu scrollen und Herzchen zu drücken. Also das ist einfach ein Thema unserer Zeit. Ganz klar, ich bin ein Riesenfan davon, einfach diese Zeiten als solche anzuerkennen. Das heißt, ich glaube, es ist schwer möglich für jemanden, der auch noch gleichzeitig im Internet auf Social beruflich unterwegs ist und da ein bisschen Werbung machen muss oder irgendwie mit seiner Community interagiert, zu sagen, ich mache das Ganze gar nicht, aber ich versuche für mein Leben zumindest irgendwie so bei 60 bis 120 Minuten, je nachdem, wie viel Content ich auch selber mache oder gemacht habe, da eine Baseline zu ziehen, wo ich sage, alles drüber hinaus ist einfach nicht gesund. Der zweite Teil ist aber, ich habe tatsächlich ein bisschen die Hoffnung, dass das die Kids wieder besser verstehen als die nicht schon damit aufgewachsen sind. Natürlich ist die Realität auf den meisten sozialen Kanälen immer nur ein Zerrbild der Wirklichkeit. Das heißt, unabhängig von führen Filter zu Körperwahrnehmungsstörungen und so weiter und so fort, glaube ich, die jungen Menschen lernen verstärkt auch wieder zu verstehen, dass das, was sie da sehen, nicht zwingenderweise die Wahrheit sein muss. Und ich kann dir versichern, selbst unter reichweiten starken Influencern im Biohacking-Bereich ist das, was da teilweise auf dem Bildschirm abgebildet wird, und die Realität, also die Unterschiede sind schon durchaus gegeben, muss ich sagen. Also das ist schon teilweise lustig.
Gut, Andreas, die letzte Frage, die ich an dich habe, bevor wir den Podcast beenden. Wenn die Zuhörer jetzt Lust drauf haben, Sport machen und sagen, ich möchte meine Erholung verbessern, was wäre für dich der idealste Einstieg in das Thema Biohacking und Erholung?
Also das Niederschwelligste, was es gibt, was aber tatsächlich komplett in meinen Augen vernachlässigt wird zum jetzigen Zeitpunkt, ist einfach das Thema Atmung. Das heißt, wenn wir es schaffen, nach einer Belastung, nach einem Training einfach so für 4 bis 8 Minuten, würde ich mal sagen, einfach einen Fokus nur auf die Ausatmung zu legen. Also ich sage jetzt nicht Atemübungen, ich sage jetzt nichts Wildes machen, sondern einfach nur zu schauen, dass ich einen Tacken länger ausatme, als ich einatme, vielleicht die Atmung schwerpunktmäßig über die Nase laufen lasse, ein bisschen meine Schnauze halte und einfach schaue, dass ich einen Tacken länger ausatme, als ich einatme. Das kann man sogar auf dem Weg unter die Dusche machen. Also da ist nichts, wo man Zeit investieren muss. Man muss jetzt nicht ein Schild auf ein Trikot an anziehen und sagen, Achtung, ich atme jetzt oder so, das machen wir ja eh. Die Wahrscheinlichkeit, dass das vegetative Nervensystem um ein X-faches schneller in den Erholungsmodus zurückfindet, die Chancen, dass die Erholung tatsächlich auf jeder Ebene des Körpers schneller eingeleitet wird, ist sehr, sehr hoch. Und wenn wir uns anschauen, dass einfach Ausatmung eine regulierende Wirkung auf den Puls und auf den Blutdruck hat, wenn wir uns schauen, was da alles passiert, wäre der einfachste Weg zum Biohacking tatsächlich einfach nur zu sagen, wenn ich den letzten Klimmzug gemacht habe, wenn ich vom Feld runterkomme, in dem Moment, wo ich quasi keine Leistung mehr erbringen muss, konzentriere ich mich für eine gewisse Zeit auf die Ausatmung. Und klar, natürlich, Biohacking ist ja auch so ein bisschen das Bauen von so Woppern oder Burgern oder was auch immer mit ganz vielen Schichten, wenn du dieses, ich konzentriere dich auf die, mich auf die Ausatmung mit einem Sound auf den Ohren kombinierst, wo du weißt, der beruhigt mich, oder vielleicht sogar gezielt binaurale Beats, also Spezialmusik zur Entspannung verwendest, wenn du die Möglichkeit hast, weil du zufälligerweise gerade im Mannschaftsbus sitzt und dir keiner zuschaut und keiner was von dir will, vielleicht eine kleine Yoga Nidra-Übung zu machen. Das heißt, das ist im Endeffekt nichts anderes, als wir früher mit Muskelrelaxation bezeichnet haben. Das heißt, wirklich herzugehen und vom großen Zehen über den Knöchel, über die Wade, über das Knie, über den Oberschenkel, über den Brustkorb, über die Oberarme, hast du nicht gesehen, kurz anzuspannen und wieder locker zu lassen. Einfach zu schauen, okay, wir sind nicht mehr in Gefahr, es ist alles gut, wir sind entspannt, der Knöchel ist entspannt. Einfach da diese Erholung einzuregen, ich glaube, damit ist unheimlich viel ganz schnell getan. Und da würde ich es auch schon belassen wollen. Klar sind Mechanismen wie Kälte zur richtigen Zeit oder zum richtigen Zeitpunkt, Licht, Infrarot und so weiter, die ganzen unterschiedlichen Lichttherapien, manuelle Therapie selbstverständlich immer noch die Nummer eins für jeden Profisportler. Wenn du einen Profi fragst, was willst du haben, sagt er eine Massage, der Rest kommt immer hinterher. Das heißt, das ist ja eh alles bekannt, aber tatsächlich auf dem Weg selbst zum Physio zu sagen, ich kümmere mich jetzt um die Ausatmung, ich kümmere mich jetzt wirklich aktiv darum, dass ich in einen Zustand der Entspannung komme, und wenn ich jetzt gleich auf der Liege liege, dann bin ich schon mental locker. Ich glaube, da kann man tatsächlich massiven strategischen Vorteil nochmal ziehen.
Super. Andreas, dann ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, für meine Fragen. Ich glaube, der Mehrwert ist absolut vorhanden. Und wir haben ja erfahren, dass du jetzt das Buch geschrieben hast. Das werde ich auch weiterhin groß bewerben, weil ich da ganz, ganz viel von halte. Die Leute, die sich dafür interessieren, was du machst, wie können sie dir auf den Fersen sein?
Genau. Also bevor wir dazu kommen, von meiner Seite nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich komme auch gerne mit dem nächsten Buch dann nochmal zu dir zurück. Aber ja, letzten Endes ist es so, das meiste zu mir findet sich auf Instagram, die verfluchten Social Medien, unter Breitfeld-Biohacking, beziehungsweise dann auch auf der Webseite unter Breitfeld-Biohacking.com. Das sind normalerweise die Dinge, die ich so mache, verlinkt. Das sind die Produkte wie der Podcast mit Red Bull, die Artikel, die ich fürs Red Bulletin schreibe, und all die Sachen normalerweise in irgendeiner Weise zu finden. Und wer es ganz fürchterlich ernst meint, hat da dann auch die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten und für eine Einzelberatung oder einen Zoom-Call oder sowas sich bei mir einzubuchen, wenn jemand das machen möchte.
So, dann sollen sie aber auch schön jetzt das Labor voll machen in München.
Momentan ist es tatsächlich so, die Vorlaufzeiten sind zu 2 bis 3 Wochen brauche ich aktuell für neue Kundschaft, aber das ist, glaube ich, noch überschaubar. Und im schlimmsten Fall, wenn man zeitlich flexibel ist, kann man auch ad hoc immer noch irgendwie was bauen. Aber in jedem Fall, wie gesagt, ich finde es unheimlich gut, was du machst. Ich freue mich, dass das Thema intelligent Sport machen und intelligent regenerieren eine weitere Fackel bekommen hat, die das Ganze hochhält. Und insofern nochmal lieben Dank für die Einladung und bis bald.
Danke dir. Tschüss, Andreas.
Bis dann. Danke dir.
Wir sind wieder am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Zuhören. Die Verlinkung zu Andreas Homepage, seinem Instagram-Account und einem Link zu seinem Buch findest du in den Shownotes. Und falls du dich mal dafür interessierst, was du für deine Gesundheit und für deine Leistungsfähigkeit tun kannst und gerne mit mir einmal in einem kostenlosen Einzelgespräch über Möglichkeiten unserer Zusammenarbeit sprechen möchtest, findest du auch Verlinkungen, über die du auf meine Homepage kommst und mich über mein Kontaktformular oder über mein Instagram-Profil gerne auch anschreiben kannst. Ich würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin, ciao.